Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen hier bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und heute haben wir zwei Gäste hier bei uns im Studio, die einiges gemeinsam haben. Sie kennen beide die österreichische Bundesliga in- und auswendig, sind beide Führungsspieler, die mit ihrer Persönlichkeit ihre Mannschaften prägen und die beide schon einiges erlebt haben. Und es freut mich sehr, dass wir darüber heute mit Ihnen sprechen können. Und beginnen darf ich beim Griechenland-Legionär, der heute extra aus Thessaloniki für uns angereist ist. Herzlich willkommen, Stefan Schwab.
Danke für die Einladung, guten Abend.
Und natürlich begrüßen wir auch ganz herzlich den Austria-Klagenfurt-Kapitän Markus Pink.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass Sie beiden heute hier sind. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir werden versuchen, Sie hier in unsere Runde mit einfließen zu lassen. Ja, und wie man sieht, für Talk und Tore wird auch von weit her angereist. Stefan, herzlichen Dank, dass Sie von so weit her hierher gekommen sind. Wie oft sind denn die Besuche in der Heimat?
Ja, gerne. Nicht mehr allzu häufig, aber wenn es ausgeht, wenn wir mal zwei Tage frei haben, dann versuche ich immer wieder nach Wien zu fliegen. Es geht ganz gut direkt aus Thessaloniki und deshalb sage ich, ja, kommt schon hin und wieder vor, dass man mich in Wien sieht.
Ja, Markus, für Sie war die Anreise nicht ganz so weit. Sie sind nämlich von zu Hause gekommen aus dem Burgenland. Wie oft sind Sie denn im Burgenland im Moment?
Ja, bin auch so alle zwei Wochen für eineinhalb Tage zu Hause. Lass dich ganz gut vereinbaren mit dem Training. Also wenn einmal frei ist, dass ich dann mich ins Auto reinhau und ja, zur Family heimfahre. Und jetzt bin ich dann gleich weiter nach Wien gefahren und nach der Sendung darf ich wieder nach Klagenfurt fahren, weil wir morgen in der Früh Training haben.
Und das mit einem Lächeln im Gesicht heute hier wegen dem guten Spiel am Wochenende. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Das war immer ein 2:1-Sieg gegen Austria Lustenau, um auch gleich aufs Wochenende zu blicken. Zwei Tore aus Standards. Ja, wie zufrieden waren Sie mit der Leistung?
Ja, sehr zufrieden. Also am Ende des Tages zählt natürlich das Resultat. Ja, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir auch erzielt. Aber es war halt schon, ja, schon ein sehr intensives Spiel, ein schweres Spiel gegen einen Aufsteiger, weil ja, wir waren letztes Jahr selber in der Situation. Deswegen wissen wir, wie, ja, wie einfach oder wie schwierig das Ganze zu bespielen ist. Aber wir sind ja, sehr glücklich, dass wir da die drei Punkte in Klagenfurt gelassen haben, weil er ja, war schon sehr wichtig für die, ja, für die Tabelle.
Ja, es war der Aufsteiger, der jetzt eben bei Ihnen zu Gast war, hat vielleicht auch ein bisschen etwas an der Rolle von Austria Klagenfurt verändert, weil Sie in der Favoritenrolle auf eine Art und Weise waren. Hat das etwas am Kopf verändert vor dem Spiel oder während dem Spiel?
Nein, also jetzt in dem zweiten Jahr der Bundesliga ja, haben wir uns, glaube ich, schon ein bisschen an das Ganze gewöhnt. Es gibt dann schon so Spiele, wo wir Favorit sind und denen muss dann mal gerecht werden. Aber ich glaube, ja, dem sind wir gerecht worden. Deswegen ja, hat das ganz gut gepasst.
Stefan, gestern Wiener Derby, ein Spiel, das Sie sicher auch sehr interessiert, das Sie immer noch mitverfolgen. Wie sehr haben Sie denn gestern mitgelitten? Wie viel konnten Sie mitverfolgen? Sie sind ja gestern auch in Ihrer Liga am Platz gewesen.
Genau, wir haben gestern eben auch ein Auswärtsspiel gehabt, sind dann im Bus am Athener Flughafen gefahren, da haben wir dann im Bus die zweite Halbzeit anschauen können von der Partie. Habe dann natürlich die bessere Hälfte gesehen, was man jetzt im Nachhinein mitgekriegt hat vom Wiener Derby aus Rapid-Sicht. Ich weiß nicht, wie es schwierig ist, wenn man einen schlechten Start hat in einem Derby und nach, glaube ich, 16 Minuten 2-0 hinten ist, im Heimstadion auch noch, dann ist das eine sehr, sehr unangenehme Situation. Schade, zweite Halbzeit, wenn man das Anschluss da früher gemacht hätte, Rapid, dann wäre sicher noch was möglich gewesen. Und so tut es natürlich jetzt auch aus meiner Sicht und aus Rapid-Sicht weh, wenn man ja, die Violetten dann in Hütteldorf jubeln sehen muss.
Es war jetzt aber schon so, dass man sagen könnte, Rapid hatte irgendwo die bessere Ausgangslage in diesem Spiel. Vor allem auch im Heimstadion. Rapid will seit 10 Versuchen endlich ein Wiener Derby zu Hause gewinnen. Es ist noch nie gelungen. Dann geht man eben mit einer besseren Ausgangslage rein, hat gegen die WSG gewonnen am Wochenende mit 5:0. Die Austria hat 8 Gegentore kassiert. Und dann startet man schlecht in so ein Spiel rein. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es war im Vorhinein natürlich angerichtet. Also die haben eine schwere Partie gehabt in Valencia gegen Villarreal, kommen dort unter die Räder, Rapid mit einem 5-0 Auswärtssieg, ausverkauftes Stadion. Ja, rechnet natürlich jetzt jeder mit einem Rapid-Erfolg. Ja, meiner Meinung nach, keine Ahnung, muss man vielleicht versuchen, die Partie einfach länger offen zu halten, in dem Sinn, dass man die Austria vielleicht einmal ein bisschen Kummer lässt. Man weiß dann, die haben 90 Minuten in die Beine am Donnerstag und dass man dann zweite Halbzeit vielleicht noch mal eher mehr anrichten kann. Wenn man nicht mit einem 0-2 Rückstand in die Pause geht, kann man zweite Halbzeit mit den Zuschauern sicher dann das Spiel komplett auf seine Seite ziehen. Und natürlich die Austria dann mit dem 2-0 nach 15 Minuten im Rücken, da hat man dann auf einmal leichtere Beine. Und so ist das Spiel dann einfach schwer zu drehen gewesen. Und das ist natürlich schade, weil es war ein kleiner Aufwind da und mit dem Derby-Sieg hätten wir jetzt die Situation sicher in eine ganz andere Richtung lenken können.
Wie haben Sie es denn vor solchen Spielen angelegt, als Kapitän bei Rapid, als Führungsspieler generell? Wie haben Sie versucht, die Mannschaft auf sowas einzuschwören?
Ja, ich meine, beim Derby muss man immer ganz so viele Worte finden. Da ist die ganze Woche schon in der ganzen Stadt Euphorie da und jeder wird angestachelt. Also von der Motivation her braucht man da nicht mehr viel. Ich glaube, dass es eher darum geht, dass man einen kühlen Kopf bewahrt und die Sache clever angeht. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich der Fall gewesen, wenn man nach 15 Minuten 2-0 hinten ist.
Und ja, nach 4 Minuten das erste Gegentor.
Genau. Bekommt. Und ich glaube, zu meiner Zeit habe ich doch nur das Glück gehabt, dass wir halbwegs eine positive Derby-Bilanz gehabt haben. Wobei wir uns natürlich damals auch nie gelungen ist, im neuen Stadion zu gewinnen. Und das ist schon, tut sehr weh, wenn man so lange im eigenen Stadion ein Derby nicht gewinnen kann. Und deshalb verstehe ich natürlich jeden. Und der Druck wird immer größer, den Sieg einfach herbeizuführen. Und das staut sich jetzt zusammen und es scheint einfach aktuell wirklich so, dass es irgendwie unmöglich ist.
Der letzte Sieg gegen die Wiener Austria war am 1. September 2019. Da waren Sie damals auch noch dabei. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, das war eben damals auch in der Generali Arena und nicht in Hütteldorf. Ist es vielleicht auch eine Form von Druck, die da auf der Mannschaft liegt, mit der die Mannschaft jetzt im Moment auch nicht umgehen kann?
Ich habe gestern dann nach dem Spiel auf Sky das Interview gehört von Hans Gankl und da hat er eigentlich recht, dass das man nicht als Druck empfinden darf, sondern als Ansporn. Und ich glaube, man muss es einfach in die Richtung sehen, dass man den Ansporn hat, dass so viele Leute für ein Team in das Stadion kommen, die anfeuern. Natürlich, wenn man dann hinten ist, dann kann das in eine andere Richtung kippen, aber man darf nicht von Beginn an reingehen und irgendwie Druck verspüren, sondern das wirklich mit Ansporn und mit Freude sehen, dass man zu einem Stadion bei so einem Spiel mit einem vollen Haus auflaufen darf. Und da sind natürlich die erfahrenen Spieler gefordert, die Jungen zu unterstützen, wenn ein bisschen eine Nervosität herrscht. Aber im Grunde genommen gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer und das darf man nicht als Ausrede gelten lassen. Mhm.
Derbys gibt es ja auch bei Ihnen. Gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer, als ein Derby zu spielen? Ist jetzt natürlich nicht dieselbe Größe wie das Derby in Wien, kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen, aber trotzdem auch eine andere Stimmung. Vielleicht ist es auch für Sie was Besonderes?
Ja, es ist natürlich schon was Besonderes. Also nicht in dem Ausmaß, wie es der Schwabe jetzt das öfter schon erlebt hat. Wir sind jetzt an das zweite Jahr drinnen in der Bundesliga mit Austria Klagenfurt und haben da schon ein paar Derbys gehabt. Die Bilanz ist, glaube ich, nicht einmal so schlecht. Und es ist zwar nur Kärnten, aber es geht halt dann auch schon zur Sache. Also es war das letzte Derby. Ist der Fan oder der Zuschauer schon auf sehr viel gekommen. Was wir allerdings besser unter Kontrolle haben seit Sommer, ist das mit den roten Karten. Und deswegen freut sich da, glaube ich, schon jeder auf speziell auf ein Derby.
Ja, ich glaube, als Klagenfurter oder darf man ein Derby gegen Wolfsburg auch nicht verlieren, aus Prestige-Sicht her. Also von dem
her. Ja, das stimmt natürlich, weil ist die Hauptstadt von Kärnten und da muss der Sieg oder die drei Punkte müssen da immer nach Klagenfurt oder in Klagenfurt bleiben.
Ja, aber ich muss jetzt auch bei Ihnen noch nachfragen, wie ist denn das für Sie, wenn Sie da zu Hause jetzt in dem Fall in Griechenland sitzen und so ein Spiel sehen? Wie sehr leiden Sie da auch noch mit?
Ja, ist natürlich eine ungewohnte Situation, weil ich 6 Jahre bei Rapid war und viele Derbys miterlebt habe. Ich muss sagen, die ersten Derbys anzuschauen war schwieriger. Da will man wirklich nur direkt in den Fernseher rein und mitwirken. Jetzt hat sich die Sache natürlich schon ein bisschen geändert, nach 2,5 Jahren bald. Und natürlich, jetzt sitzt man halt fast als Fan vom Bildschirm und drückt natürlich auch bitte Daumen.
Ja. Wir haben jetzt über das Wochenende gesprochen. Im Moment ist es aber auch durch das internationale Geschäft so, dass fast jeden Tag eigentlich ein Spiel auf uns wartet, auf das wir uns freuen. Vor allem aus österreichischer Sicht kommt morgen wieder ein Kracher auf uns zu und zwar von Salzburg in der Champions League. Dynamo Zagreb gegen Salzburg spielt eben und bevor es morgen um 21 Uhr losgeht, haben wir unseren Reporter vor Ort, Jörg Kühne, um aktuelle Einblicke gefragt. Bitte, Jörg.
Schöne Grüße aus Zagreb. 24 Stunden noch bis zu diesem wirklich enorm wichtigen Spiel für die Salzburger. Aber eigentlich nicht nur für die Salzburger, sind wir uns ehrlich, auch für Dynamo ist dieses Spiel sehr, sehr bedeutsam. Salzburg geht in den vierten Spieltag der Champions League als Tabellenführer und hat eigentlich eine super Ausgangsposition, Ausgangssituation vor diesem Match. Die beiden Großen nehmen einander Punkte weg und den Hauptkonkurrenten, Dynamo, bezeichnen wir ihn mal als solchen, können sie auf 5 Punkte distanzieren. Matthias Jeißle heute vor dem Abschlusstraining hier in Zagreb.
Wenn wir morgen gewinnen, ist die Chance extrem hoch, dass wir im Frühjahr auch international dabei sind. Und deswegen gehen wir so auch in die Partie. Wir wollen die 3 Punkte hier in Zagreb holen, wenn möglich. Und deswegen ja, werden wir so auch die Partie und den Matchplan anlegen.
Der Salzburg-Trainer hat übrigens seine Wunschformation im Kopf. Hat sie im Kopf gehabt, denn ich fürchte, ganz ehrlich, aus dieser Wunschformation wird nicht unbedingt was. Nicolas Cabaldo, also wenn man die Bilder gesehen hat, der hat eher so gewirkt, als würde er WO geben für morgen. Bei dem scheint es nicht zu gehen. Andi Ulmer, der will immer spielen und ich sage Ihnen ganz bestimmt eines, der wird morgen auch spielen. Wovor haben die Salzburger gewarnt? Vor einem Gegner, der auf Teufel komm raus morgen angreifen wird und vor einer ordentlichen Stimmung hier im Maximilianstadion.
Wir wollen gewinnen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wird, glaube ich, der Anspruch sein von uns, dass wir morgen gewinnen müssen und wollen. Und ja, darum wird auch, glaube ich, das Spiel anders sein.
Welche Stimmung entsteht hier, wenn richtig Stimmung entsteht?
Ja, ich glaube, dass viele europäische Vereine wissen, dass das hier wie ein Hexenkessel ist. Und dass es immer eine schwierige Partie ist, wenn man hier kommt und als Auswärtsmannschaft spielt, weil die... Wirklich, die Fans machen eine Riesenstimmung und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was Dynamo ausmacht.
Also, wir werden morgen super Stimmung haben. Wir haben einen super Rasen im Stadion. Das sind immerhin 2 Dinge, die darüber hinwegtäuschen, dass dieses wichtige Champions League-Spiel in diesem schierchen alten Kasten Maximilianstadion zu Zagreb über die Bühne geht. Retour zu euch, Kimberly. Schöne Grüße an die Runde.
Vielen Dank, Jörg. Schöne Grüße zurück. Stefan, ja, wir haben gerade Einblicke bekommen. Sie verfolgen ganz sicher die internationalen Starter auch aus Griechenland noch mit. Welche Chancen hat denn Salzburg, beziehungsweise wie stehen die Chancen morgen vor dem Spiel gegen Dynamo?
Ja, grundsätzlich haben sie große Chancen jetzt in der Gruppe, so wie es bis jetzt verlaufen ist. Wenn sie morgen das Spiel wirklich gewinnen können, dann glaube ich, muss nicht mehr das Ziel sein, europäisch zu überwintern, sondern in der Champions League zu überwintern. Dann hat man 2 Endspiele und ich würde es ihnen wünschen, dass sie morgen die Partie gewinnen. Und dann haben sie 2 Topspiele gegen Milan und Chelsea noch vor der Tür. Und ja, ist natürlich auch für ganz Fußball Österreich schön zu sehen, dass eigentlich ja, die Champions League jetzt schon Alltag ist für Salzburg. Und auch, dass man die Chance hat, wirklich in der Gruppe zu überstehen.
Ja, und in der Gruppe eben gerade auf Platz 1, was ja noch viel beeindruckender eigentlich ist. Markus, wie verfolgen Sie denn das Ganze mit? Wie beeindruckend finden Sie es, wie Salzburg da gerade auftritt?
Ja, seit Jahren machen sie es halt richtig, richtig gut, weil man sagt ja trotzdem am Anfang von der Saison so, jetzt erwartet sie wieder was und jetzt wird es schwieriger. Und dann stehst du aber ja, gegen sie am Platz und ja, es ändert sich nicht wirklich viel. Und international machen sie das halt auch. Wirklich seit Jahren finde ich schon richtig gut, deswegen stehen sie auf der Position und ich gehe davon aus, dass sie den Gruppensieg erholen.
Na bitte, ja. Das ist gewagt, aber ja, sehr, aber sehr positiv und genauso wollen wir denken, Stefan. Was wären denn die Schwierigkeiten gegen Dynamo morgen? Auf was muss Salzburg achten?
Ja, Dynamo, ich glaube, erste Partie gegen Chelsea zu Hause gewonnen. Von dem her ja, muss man natürlich aus Salzburg gewappnet sein. Ist ja schon eine gute Mannschaft, wie wir gerade vom Robert Ljubicic gehört haben, am Hexenkessel. Spielen mit einer Fünferkette und wird nicht einfach. Es war in Salzburg eine enge Partie. Dynamo hat ihre Chancen gehabt, da dort unentschieden zu spielen. Ja, ich glaube, Salzburg muss ja Spiel am Platz bringen und defensiv gut stehen. Dann ist es möglich, dass sie dort 3 Punkte mitnehmen.
Sehr gut, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, freuen uns schon auf ein spannendes Spiel. Und Sie, meine Damen und Herren, können das Spiel natürlich, so wie alle internationalen Spiele im Europacup, mitverfolgen ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria. Und ich möchte jetzt auf PAOK zu sprechen kommen, mit denen Sie es dieses Jahr leider nicht geschafft haben, Europacup zu spielen, beziehungsweise sind Sie eben in der 2. Quali-Runde gegen Levski Sofia ausgeschieden, im Gegensatz zu vergangener Saison, wo Sie es bis ins Viertelfinale der Conference League geschafft haben. Können Sie dem irgendetwas Positives vielleicht abgewinnen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat? Oder sind Sie genauso, wie Alfred Tates bei uns immer sagt, es ist nur eine Dreifachbelohnung, wenn man international spielt?
Ja, es ist auch so, dass es eine Belohnung ist. Es ist für einen Fußballer das Schönste, international zu spielen. Diese Spieler vergisst man nicht. Deshalb tut es schon sehr weh, heuer so früh schon die Segel streichen zu müssen. Vor allem, wenn man letztes Jahr mit dem gleichen Bewerb bis ins Viertelfinale vorgedrungen ist, dann ja, es ist schon ein bisschen Schmach, dass man dann in der zweiten Quali-Runde ausscheidet. Aber das zeigt halt, dass der Fußball so eng ist. Und ja, Levski Sofia ist keine schlechte Mannschaft. Sind dann auch selber wieder in der nächsten Runde ausgeschieden. Es ist wirklich nirgendwo einfach, in so Quali-Duelle weiterzukommen. Jetzt ist es so passiert und jetzt hast du aus meiner Sicht das Beste daraus zu machen, nach vorne zu schauen und ja, dann solche Einladungen anzunehmen. Das geht eben jetzt aus ohne Dreifachbelastung, ohne Cup, also ohne internationale Auftritte und ja, es ist jetzt abgehakt und wir schauen, dass man da nächstes Jahr aus Park einfach auch wieder drinnen ist, dass man wieder internationale Spiele erleben darf.
Wie war vergangene Saison, bis zum Viertelfinale in der Conference League eben zu kommen? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ja, war natürlich sehr, sehr schön, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man, egal jetzt in welchem Bewerb, auch wenn es nur die Conference League ist, glaube ich, im, das mir jetzt nicht verrät, am März, glaube ich, April noch international spielen darf. Das ist schon was Besonderes in K.O.-Duellen, wo dann wirklich nur mehr ja, wenige Teams dabei sind. Wir haben dann eine Partie gehabt gegen Marseille, Hin- und Retourspiel. In Marseille leider knapp 2-1 verloren in einem fast vollen Velodrom, ist schon beeinträchtigend, also so schon beeindruckend gewesen. Und im Heimspiel sind wir dann ausgeschieden, aber grundsätzlich haben wir, ich glaube, mit der Quali, wir haben letztes Jahr in der zweiten Quali-Runde gestartet, waren das 16 Partien international bis ins Viertelfinale und ja, war schon sicher einer der Höhepunkte in meiner bisherigen Karriere, so weit zu kommen.
Ja, mittlerweile die dritte Saison, in der Sie bei PAOK Saloniki sind. Wie gefällt es Ihnen denn generell in Griechenland?
Ja, es war im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt einmal zwei wunderbare Jahre erleben dürfen, zwei super Saisonen gespielt. Das Leben ist super in Griechenland, also so ehrlich muss man sein. Es ist, sagen wir mal, ja, von März bis Oktober fast durchgehend Sommer, schönes Wetter, die Leute sind freundlich, es lässt sich wirklich gut leben. Und Fußball ist anders, heißblütiger, es gibt wenig dazwischen. Wenn es läuft, ist alles wunderbar. Wenn es nicht so läuft, dann ja, kenne ich das auch ein bisschen von Rapid, dann soll man eher sie nicht so viel blicken lassen und ein bisschen daheim bleiben. Aber grundsätzlich ist es schon lässig und auch ein cooler Verein.
2020 hat Stefan Schwab von Rapid zu PAOK Saloniki gewechselt und seitdem vermisst ihn vor allem einer, und zwar sein Trauzeuge. Markus Klima und Ronald Mann haben mit ihm gesprochen.
Ein Mann aus Saalfelden über einen Mann aus Saalfelden.
Ein verrückter Draufgänger, also war er zumindest früher einmal in der Jugend, wobei jetzt teilweise auch noch. Und ja, ich glaube, so sowohl als Mensch als auch als Fußballer ein absoluter Leader, einer, auf den man sich verlassen kann.
Christoph Schösswenter über Stefan Schwab. Schösswenter ist sein Trauzeuge. Gemeinsame Urlaube, gemeinsame Stationen als Kicker. Echte Freundschaft.
In der frühen Kindheit noch nicht so, weil man halt, das war eigentlich so das einzige Mal, wo wir nicht miteinander am Platz gestanden sind, sondern gegeneinander in Saalfelden bei den Stadtrivalen. Er war beim Sportclub, ich beim ESV. Das hat sich ja vor allem in so einer kleinen Stadt wie Saalfelden relativ schnell herumgesprochen, dass da ein richtiges Megatalent unterwegs ist. Und deswegen war es dann auch so, dass er eben gegen die zwei oder teilweise drei Jahre Älteren schon gespielt hat und sich da absolut nicht verstecken hat müssen.
Schösswenter, Schwab und ihre drei gemeinsamen Stationen. FC Lustenau, Admira und Rapid.
Er war ja bei Lustenau wirklich ein junges, aufstrebendes Talent, der damals von Salzburg gekommen ist, weil er halt dort nicht die erhoffte Spielzeit gekriegt hat, beziehungsweise damals der Durchfluss von der zweiten Mannschaft hoch zu den Profis einfach noch nicht so gegeben war wie jetzt. Ist dann den kleinen Umweg gegangen und eben hat den Lustenau gemerkt und dann sowieso bei der Admira noch viel mehr, dass er selbst in jungen Jahren einfach das schon ja, in sich tragen hat, Verantwortung zu übernehmen, andere mitzureißen mit seiner Einstellung, mit seiner Energie.
Die Wege trennen sich, aber Schösswenter verfolgt stets die Karriereschritte von Stefan Schwab. Wäre da mehr möglich gewesen?
Ich weiß nicht, was man so viel mehr noch erwarten will. Ich meine, er hat, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, bei weitem über 300 Bundesligaspiele. Er war im Nationalteam mehrmals dabei, er hat auch einen Einsatz im Nationalteam. Er spielt jetzt in Griechenland bei einer absoluten Top-Mannschaft. Also, ich glaube, das wäre dann schon Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man dann sagt, wäre nicht vielleicht mehr möglich gewesen.
Der Wechsel von Rapid zu PAOK nach Griechenland, die erste Auslandsstation von Stefan Schwab.
Ich weiß nur, dass es einem damals natürlich absolut nicht leicht gefallen ist, den Schritt von Rapid wegzumachen. Wie schnell er tut in einem Land, wo er als No-Name, blöd gesagt, hinkommen ist, also da zählt der Status Rapid-Kapitän dann trotzdem relativ wenig. Sich dort aber einen Ruf und einen Status erarbeitet hat, ich glaube, das muss man schon auch ganz klar festhalten. Und wenn man auch die Einsatzzeiten auch mit dem Cup-Titel dann im ersten Jahr dann auch noch berücksichtigt, dann glaube ich, war es ein richtiger und ein erfolgreicher Schritt für ihn.
Und beide haben Schritte für die Zeit nach der Karriere gesetzt. Schösswenter hat sein MBA-Studium fertig. Stefan Schwab sitzt an der Masterarbeit. Durchhalteparolen.
Die Masterarbeit ist ein zartes Thema. Es werden Abende kommen, wo es am liebsten wahrscheinlich den Laptop gegen die Wand schießen willst. Kann ich da nur sagen, ist ganz normal. Und kannst mir glauben, wann das dann vorbei ist und geschafft ist, das Gefühl oder die Erleichterung ist riesig und es ist ein weiterer Punkt, auf den er dann sehr stolz sein kann.
Ja, Tipps von Christoph Schösswenter. Stefan, was verbindet Sie beiden denn?
Ja, eine langjährige Freundschaft. Also wir kennen uns wirklich seit Kindheitstagen, dann bei drei Vereinen gemeinsam gespielt, wunderschöne Erlebnisse gehabt. Also neben dem Platz, auf dem Platz, wir telefonieren jetzt nach wie vor und ja, er ist dann mir eigentlich im Sportlichen ein bisschen gefolgt, seit mir nach, zu Rapid noch und ich mache es halt jetzt umgekehrt mit Studium und dann vielleicht noch Trainerlizenz, wo er jetzt auch schon begonnen hat. Also von dem her ergänzen wir uns da ganz gut und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder mit ihm beruflich, sportlich, wie auch immer zu tun habe, weil wir uns wirklich auch jetzt, wir haben eine riesengroße Feindschaft, aber ich schätze ihn einfach auch durch sein Intellekt und alles, also da kann man sich viel abschauen von einem sehr guter Freund.
Und bei Ihnen auch schon mal ein Laptop geflogen wegen der Masterarbeit, oder?
Ja, noch nicht ganz, aber ja, hat er absolut recht, also da gibt es schon Tage, wo man wirklich ein bisschen verzweifelt, aber zum Glück habe ich seine Handynummer und auch die Handynummer von meinem Bruder, die mir dann immer wieder auf die Sprünge helfen können.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das manchmal, ja, zu schwierigen Momenten führt. Wie schaut es bei Ihnen aus mit einem Studium oder solchen Dingen? Haben Sie da Ambitionen?
Na, Stand jetzt noch nicht. Also ich bin da ziemlich ausgebucht mit meiner Familie, sage ich jetzt einmal. Wenn ich die Zeit vorfinde, dass ich sie antreffe oder Zeit verbringe. Bin Vater von zwei Söhnen und die fordern richtig. Also wenn ich einmal daheim bin oder sie wirklich nach Kärnten kommen, da ist nicht viel Ruhephase oder da habe ich keine Zeit.
Sie haben einen Sohn, fordert der auch so wie zwei, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für Markus ist noch wichtig, der Sprung ins Ausland, da hast du mehr Zeit, das weiß ich. In Österreich hat man da viel Freundschaften, viel Familienbesuche zu erlegen, das fällt bei mir jetzt alles weg und das ist, meine ich, aber wirklich so. Ich glaube, dass bei Rapid sicher ein bisschen schwieriger geworden wäre für mich, mehr Zeit zu finden fürs Studium. Jetzt im Ausland ist man doch, ist ein bisschen ruhiger, man hat als Legionär weniger Aufgaben im Verein etc., da findet man dann ein bisschen mehr Zeit, aber ja, ist ein gutes Thema, aber ist ja natürlich, was jeden dann auch interessiert und mir hat das Studium jetzt interessiert und darum habe ich mich dann auch zu dem Schritt entschlossen.
Sie haben gerade auch Ihre Zeit in Griechenland eben angesprochen, Sie haben Zeit fürs Studium. Sportlich ist es bei PAOK gerade so, dass Sie eben auf Platz 5 in der griechischen Super League sind. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Situation im Verein gerade? Die ist ja nicht gerade die einfachste.
Absolut richtig. Es waren, wie ich es vorher angesprochen habe, zwei sehr gute Jahre. Habe mich dann dazu entschlossen, meinen Vertrag um 2 Jahre zu verlängern. Der Saisonstart war leider alles andere als gut. Habe am Beginn der Saison eigentlich einen Startelf-Einsatz gehabt, sind dann eben gegen Leske Sofia ausgeschieden. Dann hat sich die Situation ein bisschen verändert. Wir haben jetzt einen riesengroßen Kader, weil der Plan war, dass man, letztes Jahr haben wir übrigens 59 Pflichtspiele absolviert. Da braucht man einen großen Kader. Jetzt durch das frühe Ausscheiden fallen da wahrscheinlich 15 bis 20 Partien einmal weg, die man international verliert. Und ja, und jetzt ist es halt so, dass der Trainer aktuell 2 bis 3 Spieler vor mir sieht. Die Saison ist trotzdem nur jung und ich glaube, der Schöss hat vorher ganz gut gesagt, meine Einstellung ist, positiv zu sein und nicht aufzugeben und deshalb ja jetzt die Flinte noch nicht ins Korn werfen, sondern die Saison ist jung und alles jeden Tag zu versuchen, das Blatt wieder zu wenden.
Marco, Sie kennen diese Situation auch, laut Mira von Sturm. Wie sind Sie denn mit diesen Situationen umgegangen?
Ja, ist natürlich schon eine sehr undankbare Situation, wenn man trotzdem jedes Mal Vollgas trainiert. Ich glaube, das haben wir, ja, das haben wir schon ähnlich. Trotzdem hilft es natürlich nichts, ja, irgendwas aufzugeben oder ja, mich interessiert es nicht mehr, Wechsel. Also irgendwann muss man schon einmal ja, der Situation ins Auge schauen und auch den Kampf quasi annehmen. Und man wird aber über kurz oder lang auch, ja, belohnt. Das ist nicht nur bei mir so geworden oder gewesen, das wird bei allen immer so sein. Man braucht halt einfach einen langen Atem und man muss sich halt da ja, richtig, ja, richtig anstellen, sage ich jetzt einmal, weil man braucht nicht jedes Mal irgendwas ja, diskutieren oder was ich, durchdrehen oder keine Ahnung, was auch immer. Also man muss wirklich trotzdem konzentriert bei der Sache bleiben und die Zeit wird kommen und dann wird man es auch nützen. Und ich bin davon überzeugt, dass er über kurz oder lang wieder spielt, weil es auch richtig, richtig geiler Kicker.
Hat sich die Situation im Sommer schon abgezeichnet? Sie haben im Sommer Vertrag verlängert bis 2024 und natürlich stellt man sich die Frage, warum verlängert Stefan Schwab dann überhaupt? Das soll ja auch Interesse von anderen Vereinen gegeben haben. Da hat man einige verschiedene Namen gehört, die unter anderem den LASK oder den FC Zürich. Warum ist es dann am Ende wieder PAOK Saloniki geworden?
Ja, es ist eigentlich so gewesen, dass schon während der letzten Saison zwischen Winter und Sommer schon ein bisschen schwierigere Phasen gegeben hat. Da haben wir dann eben sehr viele Spiele gehabt und da hat der Trainer sehr viel rotiert. Und da war es natürlich dann okay, dass man auch seine Pausen braucht, kein Thema. Und zum Schluss der Saison habe ich mich eigentlich wieder richtig eingekämpft, habe dann sehr, sehr gute Spiele wieder absolviert, auch Tore gemacht zum Schluss hin. Und ja, dann habe ich einfach die Signale gekriegt vom Verein, dass sie unbedingt weitermachen wollen. Habe mir dann die ganzen anderen Optionen angeschaut, habe mir dann eigentlich relativ früh dazu entschieden, dass ich ein paar auch an mein Wort gegeben habe, dass ich sage, wenn ich meine 2 Jahre kriege, die haben wir von der Vertragssicht her, dann unterschreibe ich auch und das ist dann schlussendlich auch so gekommen. Habe mit anderen Vereinen auch Gespräche geführt, habe mir aber dann bewusst eigentlich für PAOK entschieden und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht darüber reden, dass es der falsche Schritt war, weil das ist einfach noch zu früh. Ja, und jetzt muss man schauen, wie sich das jetzt mal bis in die Winterpause rein entwickelt. Aber ich glaube, was der Markus auch gesagt hat, ist ganz wichtig, dass man an sich glaubt, dass man nicht aufgibt. Und dann wird sich das Blatt wieder wenden. Es ist schwierig, es ist immer leicht gesagt, geduldig zu bleiben. Es ist nicht einfach, ich merke es jetzt auch. Man will dann vielleicht immer ein bisschen zu viel im Training. Man muss dann einfach ja, wieder in sich kehren und das gut analysieren und einfach auf seine Chance warten. Wenn die Chance halt da ist, muss man es nutzen. Und ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen. Bei mir ist es jetzt das erste Mal ein bisschen so, dass es weniger Spielzeit gibt bei den Vereinen, wo ich war. Aber es ist auch mal eine Erfahrung, mit der man jetzt lernen muss, umzugehen und dann wird das auch wieder besser.
Da wird dir der Nachwuchs schon helfen.
Absolut, ja, das stimmt, wenn man heimkommt und wie gesagt, Studium, Family, das ja, lenkt dann schon ab und ist auch wichtig.
Sie haben einen Sohn bekommen und zwar kurz bevor Sie entschieden haben, diesen Vertrag bei PAOK zu unterschreiben. Was waren denn die Dinge, die Sie gelernt haben, auch aus dieser Erfahrung jetzt, die Sie da im Ausland gerade machen, auch mit der Situation, dass Sie Vater geworden sind eigentlich genau in dieser Zeit? Wie schwierig war es und was waren vielleicht auch die positiven Dinge, die Sie gelernt haben?
Ja, ich glaube, das Jahr 2020 war ja für alle mit dieser ganzen Pandemie und so weiter sehr, sehr schwierig und es war ja dann dieser Lockdown mit den Trainings, mit den Einzelgruppen etc., Spielpause, ich weiß nicht mehr genau, wie lang es war, 8 Wochen, sowas in die Richtung. Dann wieder Bundesliga-Start, mein Vertrag läuft aus, der Nachwuchs steht im Haus. Ganz, ganz schwierig, was man dann auch schlussendlich macht. Und im Nachhinein habe ich dann den richtigen Schritt gesetzt. Natürlich war es nicht einfach. Ich glaube, ich bin 2 Wochen nach der Geburt meines Sohnes ja, in den Flieger eingestiegen, aber meine Familie in Österreich zurückgelassen und ja, bin dann eigentlich in ein komplettes Neuland gereist. Habe schon ungefähr, es war jetzt, wie soll ich sagen, es war kein Abenteuer, weil ich schon gewusst habe, auf was ich mir einlasse, weil ich mich einfach viel informiert habe. Es hat doch Spieler gegeben, mit denen ich mich austauscht habe, die in die Jahre davor bei PAOK gespielt haben. Habe mir da schon viele Infos geholt, der deutsche Sportdirektor war damals da. Darum war das schon ein guter Schritt von mir. Und ja, im Ausland merkt man halt einfach, dass man als Legionär weniger Chancen kriegt. Man ist kein Einheimischer mehr. Man erwartet von einem Legionär natürlich mehr wie von den Einheimischen und mit dem muss man umgehen können. Andererseits ist es auch nicht so schlecht, dass man die Medien nicht immer versteht. So ehrlich muss ich auch sein.
Stefan Schwab ist 2020 ins Ausland gegangen. Wäre das was für Sie, vielleicht auch so einen Weg nachzufolgen? Sie waren jetzt auch schon 30 damals, vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen? Wäre das eine Station, die Sie gerne noch erleben würden?
Ja, also wenn ich für mich spreche, Ja, ich glaube aber, dass es ab einem gewissen Alter natürlich nicht mehr so einfach ist. Und dass sich jeder Spieler das Ziel setzt, als irgendwo ins Ausland unterzukommen, eine richtige oder wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, das Ziel von jedem Fußballer oder was Profi wird. Aber es ist natürlich auch mein Ziel.
Sie haben ja auch gesagt, Stefan, ich meine, Sie gehen mit gutem Beispiel voran, dass es in Griechenland für Sie vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist. Dass es ganz eine andere Kadersituation ist als damals bei Rapid zum Beispiel.
Ja, natürlich. Es ist jetzt vom Umfeld für mich einfach einfacher, weil ich dort kein Einheimischer bin und man hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber wie gesagt, das Legionär wird viel erwartet, aber man kann sich viel mehr auf seine eigene Arbeit, auf sein eigenes Spiel konzentrieren und hat nicht diese ganzen Sachen rundherum zu erledigen. Und ich glaube, jeder Stürmer, so wie jetzt der Markus, wenn man in Österreich viele, viele Tore macht, dann ist man begehrt. Und es ist natürlich auch sicher Ansporn, das auch in andere Ligen zu zeigen. Aber es ist einfach wirklich, bei mir war das Thema, macht man noch mal Ausland oder ich habe mir auch gut vorstellen können, länger noch bei Rapid zu bleiben, vielleicht meine Karriere in Österreich zu beenden. Aber ich glaube, im Fußball ist es ganz, ganz schwierig, nach vorne zu schauen. Es kann so schnell gehen. In 3 Monaten hat man einen Mörderlauf, man trifft, man spielt gut, es ist super und es kommt ein Angebot daher, wo man vielleicht nicht nein sagen kann. Es kann auch, wie es jetzt bei mir ist, man ein bisschen weniger spielt und dann kannst du das vielleicht nicht mehr so aussuchen. Also es geht im Fußball unheimlich schnell und darum hart arbeiten, glauben und dann bin ich auch der Meinung, dass man wieder belohnt wird und sehr die Optionen auftun, die man sich erwünscht und von denen man nicht nur träumt, sondern die man auch in seiner Vision vor sich hat.
Ja, Sie haben jetzt ein komplettes Kontrastprogramm eigentlich auch bei PAOK Saloniki, wenn man es vergleicht mit Rapid, wo Sie total im Mittelpunkt gestanden sind, auch als Kapitän. Das haben Sie jetzt nicht. Ist das auch was Sie teilweise angenehm finden?
Jein, also grundsätzlich bin ich gerne Führungsspieler, bin gerne Leader am Platz. War jetzt auch eigentlich wieder ein gutes Jahr, 1,5 Jahre bei PAOK absolut der Fall. Natürlich kommt man dann, das hat der Christoph ganz gut gesagt, der hüpft der Rapid-Kapitän-Status nicht viel im Ausland. Und da waren einfach Spieler in der Mannschaft, oder es sind noch immer Spieler in der Mannschaft, die mit PAOK das Double davor gewonnen haben, die auch schon ein gewisses Ötter haben, die dort einfach schon einen richtigen Status haben. Und da muss man sich dann ganz klar einfach mal wieder hinten anstellen und sie reinkämpfen. Und das habe ich gemacht und ist auch sehr gut gelaufen. Wie gesagt, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schwieriger, angenehmer, wie gesagt, jein, weil ich schon Führungsspieler sein will am Platz.
Ein tolles Erlebnis möchte ich noch ansprechen aus Ihrer Zeit in Griechenland bis jetzt, und zwar den Cupsieg 2021 war es. Wie behalten Sie denn diesen Moment in Erinnerung?
Ja, dadurch, dass wir mit Rapid in meiner Zeit leider 2 Cupfinale gegen Salzburg verloren haben, war das dann schon eine Lösung, weil es das 3. Cupfinale war und ein 3. zu verlieren wäre schon richtig bitter gewesen. Das Einzige, was halt da leider nicht gut gelaufen ist, dass eben Corona-Zeit war, dass wir ein leeres Stadion gehabt haben. Aber wir haben den großen Rivalen Olympiakos dann in Athen geschlagen, 2-1. Also habe dann auch über 90 Minuten spielen dürfen, war natürlich bis jetzt der einzig große Titel in meiner Karriere und der schönste. Und letztes Jahr haben wir leider dann im Cupfinale in einem vollen Stadion, im gleichen Stadion, gegen einen anderen Erzrivalen, gegen Panathinaikos im Cupfinale verloren. Wäre schön gewesen, wenn wir den Titel verteidigen hätten können, aber ja, besser an wie kann, würde ich mal sagen.
Eben noch kann.
Das Cupfinale ist sogar in einem Stadion.
Noch nicht. Ja.
Zeit wird's.
Kann noch werden. Ja, Zeit wird's, ja.
Stefan, Sie haben gerade die 2 Cupfinale mit Rapid angesprochen, kriegen sicher im Moment auch mit, was sich alles rund um Rapid tut, auch medial. Die ganze Situation, die da nach diesem Vaduz-Spiel entstanden ist, wie haben Sie denn das aus der Ferne mitverfolgt? Woran denken Sie, liegt das? Woran hakt es im Moment bei Rapid?
Ja, grundsätzlich ist es bei Rapid immer schwieriger. Also ich glaube, das beste Beispiel ist auch unter dem Didi Küber. Man wird 2-mal Vizemeister und es ist trotzdem keiner zufrieden. Es wird alles hinterfragt und man muss ja mit diesen kleinen Dingen, also es ist ja nichts zum Schämen, wenn man Vizemeister wird und auch regelmäßig international spielt. Das sind Sachen, auf die man aufbauen kann. Ich glaube, man muss halt jetzt einfach wieder da hinkommen, weil LASK und Sturm sind aktuell ein bisschen auf der Überholspur, was auch wirtschaftliche Sachen betrifft. Und Rapid muss ganz klar diese 2. Position in Österreich einzementieren. Das muss das Ziel sein. Und man darf sich nicht zu viel mit Salzburg beschäftigen. Das kann man nicht beeinflussen. Salzburg kann man nur eigentlich schlagen, wenn sich Salzburg selber schlägt. Und darum ist ein 2. Platz ein guter Erfolg. Es ist auch für alle Vereine ein riesiger Erfolg in Österreich. Nur für Rapid ist es anscheinend keiner. Und das ist schon ein bisschen ein Problem. Und da muss man die Erwartungshaltung ein bisschen anpassen. Und Cup-Finale oder ein Cup-Einzug ins Finale kann man verlangen. ist nicht Pflicht, aber da kann man vielleicht einen Titel holen, das ist möglich. Wir waren auch zweimal knapp dran. Da muss man sich ranhalten und international diese Aufgaben mitnehmen. Und das ist ein Riesenerfolg, wenn man Europa League und Co. spielt. Wenn man Zweiter wird, muss man das als Riesenerfolg ansehen. Natürlich kommt vielleicht wieder mal die Zeit, wo man dann ganz vorne steht. Aber ich glaube, dass sie alle ein bisschen mehr auf das fokussieren müssen, dass man diesen zweiten Platz klipp und klar einzementiert. Mhm.
Haben Sie damals, als Sie noch bei Rapid waren, auch schon diese Unruhe mitbekommen? Würden Sie sagen, dass das größte Problem bei Rapid vielleicht einfach ist, dass man nicht in Ruhe arbeiten kann und die Dinge nicht so akzeptiert, mit dem zweiten Platz beispielsweise jetzt, dass das im Moment einfach in Österreich echt schwierig ist, darüber hinwegzukommen?
Ich glaube, das ist nicht jetzt nur ein Phänomen bei Rapid, einfach so ist, sondern das ist bei allen großen Vereinen im Ausland. Rapid ist in Österreich Rekordmeister, dass man da polarisiert, keine Ruhe hat, die Medien drauf sind, eine große Fanbase da ist, ist ganz normal. Natürlich ist es für Österreich vielleicht im Vergleich zu anderen Vereinen, denkt man sich, wow, was da immer für Chaos herrscht etc. Aber bei großen Vereinen im Ausland, man braucht nur nach Deutschland schauen, was mit Schalke und Co. passiert. Ich glaube, es ist ganz normal, dass da einfach mehr Leute mitdrehen, dass da eine große Fan-Community dahinter steht, dass sowas polarisiert. Aber wie gesagt, als Spieler, als Verantwortlicher muss man sich auf die Sache konzentrieren können. Und ich glaube schon, dass es da möglich ist, dass man das rundherum von den Protagonisten ein bisschen mehr fernhalten kann. Also das ist sicher möglich.
Sie haben 2019 auch eine Präsidiumswahl mitbekommen. Inwiefern hat das damals die Mannschaft, die Spieler beeinflusst? Wie haben Sie versucht, auch eine Position einzunehmen, in der Sie das eben vielleicht fernhalten von einigen der Spieler? Und wie gut, denken Sie, ist es in dieser ganzen Situation jetzt überhaupt, dass es wieder eine Wahl geben soll?
Ja, was dann halt mit dem Vaduz-Spiel passiert ist, war nicht vorherzusehen. Natürlich, wenn man dann so eine Niederlage erlebt, war klar, dass irgendwas passiert, dass es dann so ausartet, dass jetzt neue Listen antreten bei der Präsidiumswahl, dass der alte Präsident nicht mehr antreten wird, dass halt da kein Stein am anderen bleibt, war dann schon etwas überraschend. Aber nach so einer Niederlage ist es nicht unüblich bei Rapid, dass so ein Erdbeben entsteht. Ja, was ist jetzt der Fall? Ich glaube, sie müssen sich fokussieren darauf, dass alle wieder einen Strang ziehen. Wie es bei uns damals der Fall war mit der Präsidiumswahl, war es schon so, dass das Fanlager bzw. jetzt der ganze Verein, jetzt Sponsoren, alles Mögliche ein bisschen auseinander dividiert worden sind, weil halt ein Lager auf die Liste aus war, das andere Lager auf die andere. Hat sicher nicht dazu beigetragen, dass Ruhe eingekehrt ist. Aber ich glaube, beim Mitgliederverein ist es so, bei einer Demokratie ist es so, dass es nicht hundertprozentig auf alle Listen gehen kann. Das wird jetzt auch wieder der Fall sein. Wichtig ist einfach, wenn die Entscheidung kommt, dass wieder alle in ein Boot mit reinkommen und dann an einem Strang ziehen. Das ist das Entscheidende. Dass jetzt vielleicht die Lager gespaltet sind, okay, ist ganz normal. Dann nach der Entscheidung müssen aber alle wieder rein, weil es geht um Rapid und jeder muss sich bewusst sein, dass er unter Rapid unterstützen soll. Und dann, wenn einmal die Präsidiumswahl entschieden ist, dann darf keiner mehr im Hintergrund gegen irgendwen anderen arbeiten, sondern hast vollen Fokus und alle im Strang und los geht's und weiter geht's.
Das heißt, Sie glauben auch für die Zukunft und für das, was jetzt dann nach dieser Präsidiumswahl folgt, dass das wieder in eine Richtung gehen kann, wo diese Gräben, von denen immer gesprochen wird, sich auch wieder schließen?
Absolut, so tief ist jetzt an, war es wahrscheinlich noch nie, weil jetzt wird im Hintergrund oder halt auch davor schon richtig gegeneinander geschossen leider und von dem her müssen diese Gräben jetzt zugeschüttet werden und dann, glaube ich, ist es für eine Mannschaft extrem entscheidend, für einen Trainer, für einen Sportdirektor entscheidend, dass wieder eine Führung einfach da ist, dass wieder ein Präsident da ist, der die Leitlinie vorgibt, damit wieder alle erfolgreich arbeiten können, weil jetzt weiß keiner, wo er steht und es ist keine Ausrichtung mehr da und ich glaube, das ist ja aktuell das Schlimmste für einen Verein und die Ausrichtung muss jetzt einfach wieder dann mit November klar vorgegeben werden und dann muss daran gearbeitet werden und da muss man Niederlagen hinnehmen, das gehört dazu, man darf nicht immer alles sofort dann über Bord schmeißen.
Sie sind in die Fußstapfen von Steffen Hoffmann getreten, große Fußstapfen, die Sie da getreten sind. Denken Sie, dass er eine Person ist, der die Wogen wieder glätten könnte im Verein?
Ja, ich glaube, der Steff kennt von uns allen Rapid am besten, in- und auswendig. Ich glaube, er macht es jetzt ganz gut. Was ich mitkriege, hilft er jetzt einfach mit, an einer guten Lösung zu finden, dass Rapid wieder Ausrichtung kriegt. Und das kann er absolut machen, weil er einfach alle Leute kennt. Und ich glaube, er ist ein guter Connector. Er kann die Leute wieder zusammenführen, verbinden und dass dann einfach wieder ein Bauer entsteht, wo er dann ja natürlich auch Mitspracherecht hat, weil er erstens ein gescheiter Typ ist und selber ein guter Kicker war und beide Situationen einfach versteht als Spieler und dadurch, dass er ein intelligenter Typ ist, versteht er alles rundherum.
Inwiefern haben Sie denn noch mit Zoran Barasic Kontakt?
Ja, mit dem Zocki, ich kenne ihn schon sehr lange, war mein Trainer, war dann auch Sportdirektor, wo er Spieler da war. Wir tauschen uns immer wieder mal aus, wir haben uns austauscht, wo er dann in der Türkei Trainer war, wo ich noch bei Rapid gespielt habe. Von dem her hat es sich eigentlich schon auch ein bisschen in einer Freundschaft entwickelt, aber der Kontakt war jetzt natürlich durch die ganzen Geschehnisse ein bisschen weniger. Ich glaube, der hat aktuell sehr, sehr wichtige und keine schönen Dinge zu erledigen.
Wenn Sie zurückkommen würden nach Österreich, eine Rückkehr nach Österreich anstreben, würden es Rapid natürlich ein Verein sein, der 6 Jahre dort, der nahe liegt. In welcher Position könnten Sie sich das denn vielleicht vorstellen? Oder wäre es vielleicht einfach auch mit 34, wäre der Vertrag dann zu Ende eben jetzt bei Park Saloniki, dass ich es rauskriege? In welcher Position könnten Sie sich eine Rückkehr in Österreich vorstellen?
Ja, aktuell kann ich mir schon alle Positionen vorstellen bei so einem Verein wie bei Rapid. Da ist egal, ob Spieler oder dann auch vielleicht im weiteren Bereich. Aber man darf auch im Fußball nichts anderes ausschließen. Also man kann jetzt nicht sagen, weil ich 6 Jahre bei Rapid war, darf ich für keinen anderen Verein mehr in Österreich auflaufen. Ich habe bei der Admira gespielt. Es kommt dann einfach auf die Situation drauf an. Natürlich, das habe ich auch schon öfter betont in den Interviews, bei einer Österreich-Rückkehr würde ich natürlich als allererstes einmal gerne mit Rapid sprechen. Und wenn das halt aus diversen Gründen nicht zustande kommt, dann muss man sich eh mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wie gesagt, Rapid ist schon der Verein, bei dem ich die schönste und längste Zeit bis jetzt in meiner Karriere verbracht habe.
Ja, und Sie beobachten den Verein auch sehr genau. Sie waren eben Kapitän bei Rapid, Führungsspieler, sehr, sehr wichtiger Führungsspieler, beobachten die Situation gerade. Würden Sie sagen, weil das wird ja medial dann auch oft so geschrieben, dass ein Führungsspieler fehlt, dass dieser Führungsspieler wie Stefan Schwab gerade fehlt bei Rapid?
Ja, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit weg, weil ich bin jetzt nicht mehr so nah dran an der Kabine. Ich habe schon mit den einen oder anderen Kontakt. Was ich jetzt sehe, ist, dass vielleicht schon der Kern, der vielleicht uns damals, vor allem in die Anfangsjahre, wo ich zu Rapid gekommen bin, war der Kern meiner Meinung nach ein bisschen stärker. Auch mit ein bisschen einem höheren Durchschnittsalter vom Kern da. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Jungen kommen bei Rapid immer noch. Es ist eine gute Nachwuchsausbildung da. Du hast Wien als riesengroße Stadt, da wirst du immer gute junge Kicker nachkriegen. Ich glaube, das Entscheidende für Rapid ist, dass sie vielleicht das Verein einfach mehr Geld für die erste Mannschaft aufstellen, dass mehr in die Mannschaft investiert werden kann. Davon profitieren auch die Jungen und auch dann die Finanzen, weil die Spieler wieder teurer verkauft werden. Aber für mich wäre es jetzt ein Beispiel gewesen, dass man zum Beispiel einen Filip Stojkovic, der ein Führungsspieler ist, der die Jungen auch einfach besser macht, der denen was mitgibt, den muss man als Rapid verlängern können. Der kann dann nicht zum Last gehen, weil er da um ein paar tausend Euro mehr verdient, sondern es muss für Rapid möglich sein, so einen Spieler verlängern zu können. Und das meine ich, da muss man ganz klar wieder die zweite Kraft in Österreich sein, wirtschaftlich so wie sportlich, dass man selber entscheiden kann, dann, ob man so einen Spieler verlängert oder ob es nicht möglich ist, weil ein anderer Verein in Österreich mehr zahlt. Wenn Salzburg ist, okay, aber alles andere ist nicht möglich. Und so ein Spieler wie der Stojkovic jetzt in der Phase wird Rapid natürlich unheimlich gut da.
Führungsspieler waren Sie eben bei Rapid. Markus, Sie jetzt auch Kapitän bei Austria Klagenfurt. Was macht Führungsspieler für Sie aus? Was sind die wichtigsten Tugenden, die wichtigsten Werte, die ein Führungsspieler braucht?
Ja, also so ein Führungsspieler muss halt schon vorausgehen. Dann brauchst du aber trotzdem so ein bisschen eine gesunde Mischung von dem Ganzen. Also du kannst jetzt nicht nur Führungsspieler haben oder nur junge Spieler. Die Mischung jetzt in Klagenfurt passt, finde ich, richtig gut. Also du hast so 2, 3, 4 Alte, der Rest Jüngere. Und es ist halt schon wichtig, dass sich halt trotzdem jeder ein bisschen was wie einbringt und ja, zum Schluss aber trotzdem die Hierarchie in der Mannschaft das Ganze entscheidet und dann der Plan verfolgt wird.
Ja, Sie haben ja vergangene Saison das Amt von Cosmas Getzos übernommen. Wie wohl fühlen Sie sich denn in Ihrer Position als Kapitän bei Austria Klagenfurt?
Ja, ist natürlich schon eine Ehre. Also jetzt sitzt der ehemalige Rapid-Kapitän gegenüber von mir. Ist schon sehr was Schönes. Das ist ein bisschen eine sehr, sehr große Wertschätzung, finde ich. Ich bin auch Heimkehrer nach Klagenfurt. Habe da meine Fußballkarriere eigentlich angefangen. Die ist dann ein bisschen nicht so normal verlaufen, wie man es sich das eigentlich auch vorstellt. Aber jetzt sind halt die Wertschätzung umso so größer und ist halt ja schon was Schönes.
Rapid-Kapitän. Eine Ehre, hat er gerade gesagt, hier mit Ihnen zu sitzen. Was waren denn die schwierigsten Dinge als Rapid-Kapitän, die Sie in Erinnerung haben? Was waren die größten Hürden, die Sie vielleicht auch überkommen mussten in dieser Position?
Also wenn ich auf die Jahre zurückblicke als Spieler oder als Kapitän, war sicher das Schwierigste damals das Nicht-Erreichen des Playoffs. Ich glaube, das war im ersten Jahr, wo das Playoff eingeführt worden ist, das erste Mal, wo die Liga reformiert worden ist. Wie wir dann nicht ins Playoff eingezogen sind, war das schon...
Das war gegen Sturm, oder?
Da haben wir dann das Europacup-Ticket, das Spiel noch gehabt, quasi ja, Fünfter genau. gegen Siebter. Genau, ich glaube, warst du bei Mattersburg, oder? Da haben wir sogar gegen Mattersburg noch gespielt.
Nein, da war ich, warte mal, Sturm. Ich glaube, da haben wir, da war es um die internationalen
genau, Plätze. Genau. Ja. Dort haben wir dann durch das Nicht-Erreichen haben wir dann nochmal die Chance gekriegt auf das Europacup-Ticket und haben es dann leider wieder nicht geschafft, das Europacup-Ticket nur zu sichern. Und ich glaube, das Jahr war schon jetzt für mich persönlich und natürlich auch für alle anderen Mitspieler, für den ganzen Verein in meiner Zeit das Schwierigste. Und da war es natürlich nicht leicht als Kapitän, wenn die Liga reformiert wird und du kommst als Rapid nicht unter die ersten sechs rein. Du trittst als Nachfolger vom Steffen Hoffmann an. Das erste Mal, dass man nicht unter die Top 6 bei so einer Geschichte ist, wird natürlich dann gleich vieles hinterfragt und da braucht man dann schon einen breiten Rücken. Und das habe ich vorher immer angesprochen, da ist es dann natürlich in Griechenland ein bisschen angenehmer, wenn man Fans und Medien nicht immer versteht oder nicht alles komplett an dich herantragen wird. Das war dann natürlich in Wien nicht so gemütlich. Aber für mich dann war dann wichtig die Reaktion darauf und wir haben dann wieder gute Jahre gespielt und auch dann, wie mein Vertrag ausgelaufen worden ist, glaube ich, sind wir Vizemeister geworden, Rapid in der Champions League Quali wieder gespielt, sozusagen als Kapitän und mit Vizemeister plus ja, Verein darf in der Champions League Quali spielen zu gehen und da habe ich mich dann eigentlich auch wieder ja, besser gefühlt, wie das dann davor war, weil das dann schon ein bisschen nachgehängt ist, das mit dem Nichterreichen des Playoffs und das auch lang nachgetragen wurde.
Aber alles in allem, würden Sie jetzt in Retrospektive sagen, es war mehr Druck oder mehr Freude, dieses Amt inne zu haben?
Na, schon Freude. Also, wenn du in dieses Stadion immer einlaufst, als erster Spieler beim Aufwärmen rausgehst und auf die Fankurven zulaufst und die Leute applaudieren und einfach von dir was erwarten und ja, ich bin ja ein kommunikativer Typ, auch die ganzen Termine rundherum um Rapid machen schon was aus. Es ist ein Mitgliederverein, wo die Leute sehr neu dran sind und darum bin ich ja der Meinung, dass es schön ist für Rapid, wenn ein Österreicher oder ich bin ja auch kein richtiger Einheimischer da jetzt in Wien, aber einer, der halt den Verein kennt und der sich mit dem Verein befasst, Kapitän sein kann, ist das irrsinnig schön und darum glaube ich, ist es für die ja absolut geil, in Klagenfurt Kapitän zu sein als Einheimischer.
Ja, definitiv.
Und das ist schon was wert und das macht schon, gibt da schon richtig viel Freude. Also viel mehr, wie wenn es einmal nicht läuft, weil die Zeit vergeht dann auch wieder.
Ja. Markus, geil ist es nicht nur, um dieses Wort aufzugreifen, weil Sie Kapitän sind, sondern auch, weil Sie gerade die Torschützenliste anführen und weil Markus Pink und Austria Klagenfurt gefühlt einfach wirklich gut zusammenpassen. Woran liegt das denn?
Wenn ihr das wisst, wäre ich schon früher nach Klagenfurt gewechselt. Ich glaube, die ganze Mischung, auch das Alter oder die Erfahrungen, was ich durchlebt habe, es war ja da, der Weg nach Klagenfurt war ja nicht wirklich ja, auf meinem Plan, sage ich jetzt einmal. Das hat sich dann ja ergeben, wie so vieles. Ich bin ja da von nach Sturm für ein halbes Jahr zur Admira gegangen. Da war ja das berühmte 2020-Jahr. War für alle sehr schwierig. Ja, und dann im Sommer ist mir halt nahegelegt worden, dass ich mir einen Verein suche. Und bin dann im Nachhinein natürlich überglücklich, dass der Berater sich mit Klagenfurt geeinigt hat. Weil seitdem ich in Klagenfurt bin, ja, läuft es für mich persönlich natürlich richtig gut.
Für die Admira schlecht und für Klagenfurt gut, seit er weg ist.
Stimmt. Ja,
wer was
stimmt.
Falsch gemacht.
Ja, ich weiß nicht, da waren mehrere Leute am Werk.
Welchen Anteil hat denn Peter Packholt an dem, wie es gerade läuft, für Sie?
Also für mich, ich glaube, ich sage jetzt nochmal im Sinne der Mannschaft, für uns war er, wo er gekommen ist, schon sehr wichtig. Steht für nach wie vor für Disziplin, hat eine klare Linie. Ja, das war halt speziell in dem halben Jahr, glaube ich, unser ja, bisschen ein Pluspunkt, weil es hat uns dann ja auch keiner zugetraut, dass wir über Platz 4, glaube ich, in die Relegation kommen, wo wir dann ja, schon insgeheim gehofft haben, dass wir das Ganze erschaffen. Hat uns aber keiner am Schirm gehabt. Nicht? Und wir sind aber finde die sehr seriös aufgetreten, das haben sie auch richtig gut gemacht. Und dann kennt man halt ja, den Herrn Backholt schon so, dass er ja, im Urlaub ein bisschen länger frei gibt, dass man feiern kann. Aber es hat dann bei Trainingsstart natürlich war wieder alles vergessen und haben wir ja, die Kräfte wieder mal bis zum Winter aufgefüllt. Aber ich glaube, jeder Einzelne profitiert trotzdem von ihm, weil du speziell anhand der Trainingsmethode, Trainingsort, auch vom Inhalt her und von der Menge schon sehr viel Kraft dir auftrainierst und das, davon profitiert trotzdem jeder Junge, ja. Weil ja, die Jungen werden es einmal brauchen und ich glaube, die Generation ist ein bisschen anders als wir. Sind wir da jetzt an ja 30 plus auch schon als alten Spieler. Aber ich glaube, noch einmal, also ich war oder bin sehr fit und ja, Backholt und Klangfurt passt, glaube ich, ganz gut.
Ja, passt ganz gut. Das sieht man auch an den Ergebnissen. Vergangene Saison eben in der Meistergruppe. Jetzt ist man in dieser Saison nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs auf Platz 4 der Tabelle mit 17 Punkten. Damit hat auch niemand gerechnet, muss man jetzt einmal so fairerweise sagen. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis von der Austria Klagenfurt?
Ja, wir fangen mit dem Sommer an. Da haben wir ja trotzdem einen Umbruch gehabt. Da haben wir das zweite Bundesliga-Jahr, ein großer Umbruch. Wir haben ja richtig wichtige Stützen eigentlich auch verloren, wobei der Kreile nach Rapid gegangen ist, oder zu Rapid. Dann mit dem Thurgai, mit den Leihspielern sind auch wieder ja, gegangen. Der Verein hat es aber dann trotzdem relativ gut zusammengebracht, dass sie wieder schlagfertige Truppen aufgestellt haben. Haben natürlich aber schon im Sommer bei diversen Interviews gesagt, dass es eine Zeit braucht, weil ja, wenn du jetzt 8, 9 neue Spieler hast, braucht es einfach Zeit und ja, die haben wir dann erst mal gesehen am Anfang von der Saison, dass wir da ein bisschen gebraucht haben, aber jetzt glaube ich, merkt man, dass das Werk ein bisschen läuft oder dass es gut läuft. Und so kommen dann die Resultate zustande.
Steffen, Sie beobachten die Liga von außen wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Austria Klagenfurt, was würden Sie denn sagen, warum das so gut funktioniert mit Peter Backholt und der Mannschaft?
Ja, ich glaube, dass da jetzt wirklich eine Kontinuität dann drinnen ist, einfach mit dem Aufstieg. Letztes Jahr dann natürlich sensationell in die Meistergruppe einzogen und heuer wird eigentlich da fortgesetzt, auch obwohl jetzt vielleicht ein paar Spieler weggegangen sind. Der Kern ist trotzdem noch da, jetzt mit den beiden Kapitänen, mit dir und mit Getzos auch dazu und es sind schon noch Gestandene da und den Trainer kennt man einfach, ich glaube. Wenn man das schafft als Mannschaft, dass man den Trainer Peter Backholt zu 100% folgt und die Sachen vielleicht auch nicht immer hinterfragt, sondern einfach ausführt, dann kann das erfolgreich sein. Das Einzige, was ich für euch vielleicht ein bisschen wünsche, ist, dass er halt die freien Tage ein bisschen früher bekannt gibt. Ich habe ja doch bei Rapid noch mit den einen oder anderen zusammenspielen dürfen, die unter Peter Backholt bei Rapid Meister geworden sind und die haben mir da schon einige lustige Geschichten erzählt, die vielleicht jetzt für uns älteren Spieler ja, nicht so unbekannt sind, aber für die Jungen, die vielleicht jetzt schon eher gehätschelt werden und gestreichelt werden aus der Akademien, ist dann Peter Backholt natürlich kein einfaches Pflaster.
Aber ist es vielleicht auch gut, dass Peter Backholt so ist, wie er ist? Bringt ja, das vielleicht ja, den jungen absolut. Spielern also noch ich was? Glaub,
wie gesagt, die Jungen werden sicher profitieren über kurz oder lang, weil du merkst, die Jungen oder die Neuen, die jetzt gekommen sind, die haben auch trotzdem so ein, zwei, ein bisschen länger vielleicht, Monate gebraucht, bis sie sich an das Ganze gewöhnt haben.
An das Ganze was?
Ja, sagen wir mal, an das ganze Training, an das österreichische Niveau, weil es ist ja jetzt, finde ich, sehr schwer zum Spielen in Österreich. Also es ist schon ein gutes Niveau. Das sieht man auch, weil ja, schlussendlich kann man Salzburg ein bisschen Parole bieten und das kann auch jeden schlagen. Und ja, wenn du dann aber über diesen Punkt bist, dann bist du körperlich wirklich sehr fit und dann kannst du 90 Minuten so marschieren, dass du sogar als Grieche zwei Kopfballtore machst. Und in dieser Situation würde ich das gleich sagen, ich bedanke mich jetzt schon für das Essen, weil wir haben die Wochen geredet, dass er noch immer kein Bundesliga-Pflichtspieltor hat in Österreich, der Maki. Und jetzt macht er gleich zwei, das heißt, nächste Woche freue ich mich auf ein Essen.
Die Griechen und für die ganze Mannschaft. Die Griechen spendieren ja dann auch, das habe ich miterlebt. Da braucht
ihr keine Sorgen machen. Essen gut.
Spät, also, lang und gut.
Wenn was kommt, ja. Also ich glaube, ich werde das organisieren und werde ihm dann die Rechnung geben.
Chris, das heißt Austria Klagenfurt und Markus Pink, das passt einfach. Das weiß man jetzt schon längst. Aber Sie haben schon einige andere Stationen hinter sich und sind einen interessanten Weg gegangen. Und Ronald Mann hat den für uns beleuchtet.
Dieser Typ, Markus Pink, aktuell Führender der Torschützenliste.
Markus Pink! Ja, gibt's da das? Markus Pink! Pink, zack, boom, der Routinier!
Super Typ. Eiskalt. Er ist ein super Kapitän. Goalgetter.
Pink seit jeher der Mann für die Tore. Mai 2010 im Dress von Austria Kärnten sein erster Bundesliga-Treffer. Doch plötzlich spielt er unterklassig. Manche legen ihm ein Karriereende nahe. Aber zum Glück gibt es Alfred Tater und die Wiener.
Plötzlich kommt ein Anruf, ein gewisser Herr Strugel, 2012. Und sagt, ich habe einen Spieler beobachtet, der schießt Tore um Tore in der Kärntner Landesliga. Dann war er da, haben wir bei 40 Grad, fast 40 Grad, ein Spiel gehabt gegen Kuban Krasnodar und er hat vorne gespielt als Stürmer und ich habe sofort gewusst, das ist unser Mann. Er hat in diesem Spiel gezeigt, was ihn auch heute schon auszeichnet, eine körperliche Robustheit, einen unglaublichen Torriecher.
Mit seinen Toren bleibt die Wiener in der zweiten Liga und die Reise geht weiter zum SV Mattersburg. 2015 wird Pink Torschützenkönig in der zweithöchsten Spielklasse und schießt damit die Burgenländer in die Bundesliga.
Ich habe zu ihm gesagt, Markus, für die weitere Karriere brauchst du einen Manager. Einen Manager, der dich berät in den Vertragsfragen, der dir auch sonst zur Seite steht. Suchen wir gemeinsam einen und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns getroffen, da waren einige Kandidaten dabei und am Ende hat er sich für einen entschieden. Und heute sagt er, das war die beste Entscheidung seines Fußballerlebens, weil er hat die richtigen Vereine gefunden für ihn.
Auch bei Sturm Graz macht Pink Tore. Als Spieler der Admira jedoch trifft er nur ein einziges Mal.
Er hat leider eine Eigenschaft, die Torjäger nicht gut zu Gesicht steht. Nämlich, wenn sie nicht treffen, werden sie sofort ja, über die eigene Person fangen sie zu zweifeln an. Bin ich überhaupt gut? Oder und so weiter. Wenn du ihm immer sozusagen zeigst, dass er wirklich gut ist, dass er für die Mannschaft arbeitet, dass er seine Qualitäten ausspielen soll, egal was passiert, dann trifft er. Also er hat eine leicht melancholische Ader in sich und wenn ein Trainer spürt, da muss ich ihn packen, dann funktioniert er.
Wieder der Schritt zurück. Zweite Liga mit Klagenfurt. Wieder ist Pink entscheidend am Aufstieg beteiligt. Und nun? In 41 Bundesligaspielen für Klagenfurt traf er 19 Mal. Bei keinem anderen Team war Pink so treffsicher.
Ja, kann mich nicht überraschen, weil ich ja schon im ersten Moment gesehen habe, was für Kapazitäten er in sich trägt. Und habe ich schon erwähnt, welche Stärken das sind und die bringt er auch. Und Peter Bakult, sein jetziger Trainer, weiß auch, wie er ihn zu nehmen hat. Und genau das, nämlich ein starker Arm als Trainer mit positiver Streicheleinheiten etc., positiver Energie, führen ihn immer zu Höchstleistungen.
Markus Pink in der Form seines Lebens oder geht da etwa noch mehr?
Ja, Markus, diese Frage darf ich gleich weiterreichen. In der Form Ihres Lebens oder geht da noch mehr?
Ich glaub,
so fit wie noch nie oder geht da noch mehr?
Na, fit, ja, aber es geht schon noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also der letzte Spieltag gezeigt, ich habe wieder eine Chance gehabt, die habe ich leider nicht genutzt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man trotzdem zufrieden sein. Ich habe 7 Tore, fühle mich in der Mannschaft richtig wohl, wäre von jedem Einzelnen wertgeschätzt. Und ja, der Trainer baut auch auf mich und weiß, wie er mich angreifen muss oder kann. Es passt einfach das Ganze rundherum für mich und deswegen kommt dann auch ja, so eine Leistung zustande.
Wie muss denn Peter Packel und Markus Pink angreifen, damit es gut funktioniert?
Ja, er gibt mir schon viel Freiräume, weiß aber, dass er sich auf mich verlassen kann. Gehe oft genug über Schmerzen oder drüber, ich glaube, haben wir schon ein bisschen an Normen erarbeitet, dass ich sehr mannschaftsdienlich spiele und auch für die Mannschaft arbeite und mir für keine Wege zu schade bin.
Jetzt haben wir gerade einen Beitrag auch von Alfred Tater gehört, dass Sie eine melancholische ja, ich sage es ja richtig, aber haben. Das ist ein Zungenbrecher. Welche Rolle spielt denn der Kopf bei Ihnen, wenn es einmal nicht so gut läuft?
Ja, schon leider eine sehr wichtige. Man macht sich halt schon viel Gedanken. Es gibt schon genug Spiele, vor allem wenn man halt dann die Chancen liegen lässt. Bin jetzt nicht einer, der was, ja, Spiel aus, duschen, was essen und ins Bett gehen. Dann gibt es schon sehr wenig Schlaf bis gar keinen Schlaf, weil man sich ja trotzdem sehr viel Gedanken macht. Deswegen habe ich vorher gesagt, es wird dann ein bisschen einfacher, wenn die Kinder ein bisschen erwachsener sind oder größer sind, weil mir so wichtig wie Fußball für uns ist, es gibt halt schon trotzdem was Wichtigeres und das ist die Familie und speziell, wenn halt Kinder im Spiel sind, ja, sollten so viel oder noch nie so viel Liebe von irgendwen kriegt, wie wenn ich daheim die Haustür aufmache und der Max, der Große, der was eh schon so ein, zweimal im Fernsehen war, weil er sich gern feiern lässt, der was begrüßt. Mittlerweile auch der Kleine, der Matteo, und das ist halt wirklich, ja, das sind dann die wichtigen Sachen im Leben, und die holen aber dann zugleich, ja, nie wieder ein bisschen runter und sorgen für eine bessere Laune, weil ich bin nicht wirklich einfach, was das angeht.
Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ähnlich. Also ich bin auch Spieler. Ich glaube, das sind ja, was er beschrieben hat, die Werte, was vielleicht, warum er jetzt die Schleifen taugt, mit dem mit mannschaftsdienlich spielen, laufen. Und das sieht der Backhold wahrscheinlich alles und darum taugt er die Schleifen. Natürlich gibt es Selbstbewusstsein, das kenne ich ganz genau. Und wenn man natürlich Kapitän ist und man spielt in der Mannschaft und die Mannschaft hat nicht so einen Erfolg oder man weiß halt, dass es einem selber vielleicht auch ein bisschen liegen kann, weil halt ab und zu, ja, das super läuft. Wenn der Kapitän gut drauf ist, dann läuft es super. Wenn nicht so, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Und dass die das nicht kalt lässt, das ist ganz normal. Mhm. Und da bin ich komplett bei dir. Also wenn du halt dann Sachen hast, die dich ablenken und da gibt es sicher nichts Schöneres wie deine eigenen Kinder, die lassen dich das dann auch zum Glück wieder vergessen, weil zu viel nachzudenken ist ja dann auch nicht gut. Und es ist aber schwierig, wenn du dich dann nicht ablenkst, weil dann, wenn der Fußball wirklich wichtig ist und der ist für einen Spieler wichtig, wenn man Kapitän sein will, dann ist es unumgänglich, dass man sich ablenkt. Und da helfen die Kinder enorm und bringen dir auf andere Gedanken. Und das schafft in dir ja dann auch wieder positive Energie, dass du zum nächsten Training gehst, dass du wieder pusht und dass du wieder vorbereitest aufs Wochenende, dass du sozusagen wieder aufstehst einfach.
Also hat doch in Ihrem Leben was verändert.
Absolut.
Markus, wir haben im Beitrag eben auch gehört, dass es in Ihrem Leben schon, vor allem in Ihrer Karriere, eben Höhen und Tiefen gab, unter anderem eben diese Zeit bei Köttmannsdorf, wo Ihnen eben auch ein Karriereende nahegelegt wurde. Wie ist es in dieser Zeit für Sie damals gewesen? Haben Sie schon mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, Fußball zu spielen?
Ja, deswegen habe ich auch den Schritt in die Unterliga gemacht damals. Es hat damals halt einfach nicht mehr so gepasst. Es waren damals bei Austria Kärnten, war ich ja sehr junger, da hast du natürlich alles geglaubt, was da gesagt worden ist. Habe aber damals auch nicht wirklich einen Berater gehabt, weil ich schon der Meinung war, mit ehrlicher Arbeit kommst du am weitesten. Hat aber damals nicht sein sollen. Ich habe bereut den Schritt aber auf keinen Fall. Also es war persönlich gesehen, oder vor allem für die Persönlichkeit, schon sehr wichtig, weil du die andere Seite noch kennengelernt hast. Also ich war damals Autoverkäufer von, ja, jetzt auf gleich quasi, es war ein kompletter Quereinstieg. Habe aber da sehr viel gelernt und habe den ganzen Tag gearbeitet. Und
was zum Beispiel gelernt?
Und, ja, dass man halt schon auf Kunden eingehen sollte, wenn man was erreichen will. Nicht? Also man kann nicht jedes Mal nur seine Gedanken durchbringen, sondern man kommt auch mit Geduld ans Ziel.
War ja in Ihrer Fußballkarriere dann auch so?
Ja, genau, da hat das Ganze dann, ja, seinen Fortlauf genommen. Und es war halt für mich persönlich eine sehr schöne Zeit, weil ich habe damals in dem Jahr mit den ganzen Jungs, wo ich es wirklich unterklassig gespielt habe, in dem Jahr so viel Spaß wieder gekriegt, dass mir dann irgendwann der Ehrgeiz gepackt hat und gesagt hat, wenn ich irgendwann die Chance kriegen sollte, noch einmal Profi zu werden, ja, dann nutze ich es. Und dann ist es wirklich aus dem Nichts so ein Anruf gekommen. Und dann bin ich
sonst Alfred Hatter.
von damals noch vom Lorenz Kirschlager, der war die rechte Hand quasi von der Vienna, wo Alfred Tata Trainer war. Ja. Und ja, war aber halt schon richtig weit weg, das muss man ehrlich sagen, weil das schon ein bisschen anders aus. aber das haben wir dann relativ gut unter Kontrolle gekriegt. Also ich habe da 2 Tage bin ich eingeladen worden, dann bin ich wieder runtergefahren, habe am Mittwoch Auto verkauft, am Nachmittag den Anruf gekriegt, habe dann aufs Blinde eigentlich gekündigt und bin Donnerstag oder Freitag dann wieder rausgefahren und habe am Wochenende oder am Montag den Vertrag unterschrieben. Und ja, das eine Jahr war schon sehr chaotisch, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr prägendes Jahr, weil es war das erste Profi-Jahr dann wieder. Das war so da gleich ein paar Mal wieder unterbrochen worden ist, weil ich das pfeifische Drüsenfieber gehabt habe oder gekriegt habe. Und selbst da ist mir dann auch wieder nahegelegt worden, dass ich aufhöre mit dem Profifußball und habe aber dann, ja, wie das Schicksal vielleicht so will oder so, einen Anruf von einem Arzt bekommen, der was gesagt hat, der garantiert mir, dass er mich heilt. Und dann ist es ja, wirklich geheilt worden und habe dann das halbe Jahr noch fertig gespielt oder bin dann in die Vorbereitung eingestiegen und habe dann bis Sommer gespielt und dann ja, ist der nächste Verein gekommen.
Mhm. Interessantes Bild übrigens von der Vienna, da habe ich gesehen, 13 Kaderspieler.
Ja, das...
Damals.
Da haben wir aber, ich glaube, ein paar sogar aufgeschnitten, weil da hat es ein Bild gegeben, uiui, wenn ich das jetzt sehe, ich glaube, da waren 8 oder 9 Leute drauf. Und es war halt schon...
Zweite Liga.
Es war zweite Liga, also da haben wir 2 Wochen vor der Meisterschaftsstart noch nicht so viel Leute gehabt.
Die Entscheidung, Sie haben jetzt gerade eben von dem Weg gesprochen, dann kam ja auch die Zeit in Mattersburg, die sehr erfolgreich war, Sturm, Admira, um es nach den Jahren eigentlich so aufzurennen. Und dann kam eben diese Entscheidung von der Admira, von der ersten Liga zu Austria Klagenfurt in die zweite Liga zu wechseln. War das eine schwere Entscheidung für Sie?
Ja, sportlich nicht. Also es war schon ein Risiko, aber ich habe jetzt dann da schon ein gewisses Alter gehabt, wo ich gesagt habe, also wenn ich in der Bundesliga sein will oder wieder kommen will, dann muss der nächste Schritt halt wirklich durchdacht sein. Das war mit dem Berater dann auch schon so abgemacht, dass es wirklich nur, was ich damals war, ja, war damals vor 2 Jahren, 3 Jahren war das Innsbruck oder Klagenfurt. Als Kärntner hat er mir dann logisch nahegelegt, dass ich nach Klagenfurt komme. Habe das dann während dem Trainingslager mit Admira den Anruf gekriegt und dann irgendwie so zwischen Tür und Angel mit der Frau besprochen, die was ja dann auch mit dem zweiten Kind schwanger war. Das ist dann irgendwie so ja, relativ schnell über die Bühne gegangen und er war halt schon ein bedachter Schritt, weil es auch der einzige Schritt war, wenn du da den Aufstieg schaffst, bist du wieder Bundesligaspieler und ja, so wollte ich mich aber auch nicht von der Bundesliga verabschieden, wie es dann bei der Admira der Fall war.
Stefan, gibt es bei Ihnen irgendwelche Entscheidungen vielleicht, weil wir jetzt gerade viel über Entscheidungen gesprochen haben, die Sie anders machen würden jetzt in Retrospektive oder sind Sie froh mit dem, wo Sie heute stehen?
Ja, also Kleinigkeiten im Nachhinein gesehen kann man sicher immer wieder überdenken oder würde man vielleicht eine Spur anders machen. Aber ich muss jetzt sagen, es ist nicht so was Grobes dabei, wo ich sage, auf keinen Fall mehr oder das hätte ich sicherlich komplett anders gemacht. Fehler gehören auch im Fußball dazu, aus denen lernt man und eine Fußballkarriere dauert halt schon 10, 15 Jahre und da macht man natürlich ein paar Fehler oder Entscheidungen, die man vielleicht dann ja anders gemacht hätte, aber es war jetzt nichts Grobes dabei, dass ich zurücksage und ja, auf keinen Fall. Also von dem her passt es und habe meine Schlüsse aus meinen bisherigen Stationen und aus meinen Fehler ziehen können und die mich sicher weiterbringen und vielleicht nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, weil wir sind jetzt zwar schon am Alter, das nicht mehr jung ist, aber trotzdem sind wir noch nicht ganz die Alten, also wir haben sicher, bin auch fit eben und der Peter Backel ist auch fit, deshalb haben wir schon ein paar gute Jahre vor sich und die sollen wir einfach ausnutzen und dann geht es halt einfach darum, dass man aus dieser ganzen Karriere auch was für sein restliches Leben mitnimmt und da glaube ich lernt man als Kapitän fürs restliche Leben auch viel, weil man viel kommuniziert, mit viel Leid unterwegs ist, die mittlerweile 12, 13 Jahre jünger sind wie du. Ja. Und das war halt früher als Spieler anders als Junger. Da hat man sich halt die Alten ein bisschen angeschaut, aber man hat halt versucht, ein bisschen ja, die Abzeigung dann zu finden und sich nicht zu viel mit älteren Spielern aufzuhalten.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt, deshalb bitte ich um kurze Antworten, wenn es jetzt um Ihre Zukunft geht. Stefan, Sie haben das gerade schön gesagt, Sie ziehen Schlüsse aus dem, was Sie bis jetzt erlebt haben. Wo bringen Sie diese Schlüsse fußballerisch hin mit 34 nach Ihrem Vertrag bei PAOK oder vielleicht auch schon davor und auch vielleicht nach Ihrer Karriere?
Ja, ich bin eben fit, habe wenig Verletzungen gehabt, deshalb versuche ich so lange wie es geht zu spielen auf gutem Niveau. Ich möchte schon eher weiter oben aufhören, nicht irgendwo unterklassig und deshalb hoffe ich, dass ich ein paar gute Jahre habe und dann Studium jetzt abschließen und dann möchte ich auf jeden Fall die Trainerausbildungen auch machen. Was dann schlussendlich wird, traue ich mir noch nicht zu sagen.
Also Rapid kann man noch nicht fixieren?
Noch nicht.
Noch nicht, gut. Wie schaut es bei Ihnen aus?
Ich habe bis Sommer noch Vertrag, bin fit und konzentriere mich
einfach. Der Packhult hat jetzt, also beziehungsweise Matthias Imhoff hat jetzt gesagt, dass der Vertrag wahrscheinlich verlängert wird oder dass bald ein positives Ergebnis vermeldet werden kann. Wie schaut es bei Ihnen aus? Wird da auch ein positives Ergebnis vermeldet im Sommer?
Im Fußball, glaube ich, haben wir genug Erfahrungen gesammelt und durchlebt, wo alles möglich ist. Wie gesagt, ich fühle mich wohl in Klagenfurt, das passt mit der Konstellation, so wie es jetzt ist. Bin aber offen für alles und deswegen bis Sommer einmal Vollgas, dass wir unsere Ziele erreichen.
Ja, aber jetzt müssen es schnell sein, weil als Torschützenkönig dann im Mai zu verlängern wird schwierig für Klagenfurt, glaube ich.
Nein, wir sind gespannt. Passt. Gut, Torschützenkönig steht auf der Liste. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Freuen uns, dass Sie dabei waren, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Stefan Schwab, herzlichen Dank, Markus Pink, dass Sie heute hier mit uns im Studio waren und Sie, meine Damen und Herren. Ihnen lege ich sehr ans Herzen, sich die internationalen Spiele anzuschauen. Also bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore auf Wiedersehen und danke, dass Sie dabei waren.